Und ich glaube, dass ich eine Botschaft für euch habe vom Herrn heute Abend. Halleluja. Dafür seid ihr unter anderem gekommen, nicht wahr? Nun, eine Sache, die mir immer ein Anliegen ist, und je länger, je mehr und je weiter die Zeit voranschreitet, ein Anliegen ist, ist die Frage, wie ernst meinen wir es mit dem Herrn? Und ich meine das nicht so sehr in einer verbissenen Art und Weise. Du musst es nicht ernst meinen mit dem Herrn, so dass du eben keinen Spaß mehr verstehst oder keinen Humor mehr hast oder so. Sondern die Frage, man könnte sie auch anders formulieren, nämlich wie echt ist dein Glaube? Wie echt ist dein Christentum? Wie echt ist deine Religion? Obwohl wir ja den Begriff Religion meistens sowieso schon im abwertenden Sinn verwenden. Denn wir haben eigentlich keine Religion, sondern wir haben den Glauben. Den Glauben an Jesus Christus. Den einzigen Weg zum Vater. Aber wie echt ist dieser Glaube? Und wenn wir mit diesem Glauben gestartet sind, was wir alle getan haben, wie sehr leben wir aus diesem Glauben heraus? Und weißt du, meine eigene Erfahrung ist es, dass du eine Wegstrecke zurücklegen kannst und gar nicht merkst, in wie vielen Bereichen du eigentlich gerne unabhängig sein möchtest vom Herrn. Ohne dass du es vielleicht verbal ausdrückst, gibst du dem Herrn doch zu verstehen, Herr, das ist mein Privatbereich, diese Angelegenheiten regle ich selbst, da will ich selber bestimmen können, damit muss ich selber zurechtkommen. Manchmal ist es aktiv, dass du den Herrn rausdrängst, manchmal ist es passiv, dass du denkst, du müsstest alleine zurechtkommen, obwohl der Herr der Einzige ist, der eine Lösung haben könnte für das Problem, bei dem du anstehst und so weiter. Das sind, glaube ich, alles Dinge, die wir selber, die jeder von uns erlebt, früher oder später. Und ich glaube, es ist eine Gnade Gottes, wenn der Heilige Geist sein Licht auf solche Bereiche unseres Lebens wirft. Für den Moment, für den Augenblick ist das immer unangenehm. Weißt du, weil wenn es dir so geht wie mir, dann bist du auch ein, man könnte sagen, Schönwettersegler. Du hast gerne deine Segel gehisst. Legst dich an Bord deines Schiffes auf die Planken mit der Sonnenbrille auf und einen kühlen Drink neben dir und segelst einfach mal so durchs Leben. Und auf einmal zieht ein Unwetter auf und das stört. Es stört. Es stört, wenn der Heilige Geist sein Licht auf die Bereiche unseres Lebens wirft, die nicht okay sind. Und weißt du, wenn ich sage nicht okay, ich rede nicht von Sünde. Ich rede nicht von moralischen, ethischen Dingen. Das kann auch darin enthalten sein. Aber ich habe eins herausgefunden, woran dem Herrn mehr liegt, als an irgendetwas anderem. Natürlich, wir müssen nicht darüber reden, dass der Herr gegen Sünde ist. Darüber müssen wir gar nicht reden. Aber der Herr ist vor allem gegen eine Form der Sünde, nämlich die Sünde der Unabhängigkeit von ihm. Gegen die Sünde des Misstrauens ihm gegenüber. Das ist, weißt du, wenn du, ich glaube wirklich, wenn du den Herrn fragen könntest und fragen würdest, Herr, was ist es, was dich am meisten stört in meinem Leben? Dann würde er dir und wird er dir die Bereiche zeigen deines Lebens, wo du in Unabhängigkeit von ihm operierst und funktionierst. Wo du sein Wort nicht brauchst oder nicht beherzigst, wo du ohne Hilfe bist, wo du versuchst, ohne Gnade auszukommen, wo du deine eigenen Regeln aufgestellt hast, wie manche Dinge zu laufen haben, wie nicht. Wie lange Zeit es dauern muss, bis du jemandem vergibst. Wie lange Zeit es dauern muss, bis du dir selber vergeben hast, wenn du einen Fehltritt begangen hast. Das sind alles eigentlich Formen von Gesetzlichkeit, wenn man so will. Und die gefallen dem Herrn nicht. Weißt du, ich glaube, dass wir jeden Tag unseres Lebens hier auf dieser Erde im vollen Bewusstsein seiner Anwesenheit, seiner Herrlichkeit und seines hellen Lichtglanzes leben können. Und der Teufel ist immer der, der versucht, dir einzureden, das hält niemand aus. Ist er zu dir auch schon so gekommen, hat dir gesagt, pass auf, geh nicht zu nah ans Licht ran, denn das könnte sehr unangenehm und schmerzhaft werden. Das hält niemand aus. Sei langsam, nähere dich langsam an, tritt nicht zu schnell ins Licht. Ich glaube, das sind ebenfalls Gedanken, die wir alle kennen. Und sie sind Lügen. Sie sind eine Lüge. Es ist absolut möglich, jederzeit zum Thron der Gnade zu kommen. Und denkst du, dass dort Finsternis herrscht? Nein, dort strahlt ein helles Licht. Dort ist der Herr selbst. Wenn der Thron der Gnade eine Wirksamkeit haben soll, dann ist es, weil er dort ist. Nicht der Thron an sich ist ein magischer Stuhl oder irgendetwas, ja? Wir glauben nicht an Magie, verstehst du? Wir suchen keinen heiligen Gral oder irgendeinen Ort, wo wir hingehen können, wenn wir dort sind, dann ist alles gut. Und wenn wir aus diesem Kelch getrunken haben, dann haben wir ewiges Leben oder irgend sowas. Nein, sondern es geht um eine Person. Halleluja. Und das hat mich auf einen Vers gebracht, oder zwei Verse besser gesagt, in Sprüche 3. Sprüche Kapitel 3. Nichts Neues, nichts Unbekanntes, aber dennoch immer wieder gut und bedenkenswert. Halleluja. Sprüche 3, die Verse 5 und 6. Sprüche Kapitel 3, Verse 5 und 6. Und ich lese hier gleich meine eigene Übersetzung vor. Sie weicht nicht wirklich ab von der herkömmlichen Übersetzung dieser Verse, aber es ist noch ein kleiner Einschub am Schluss da, der, meine ich, auch dazugehört. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade und führt dich auf rechtem Weg. Klammer. Und führt dich auf rechtem Weg. Also, dass der Herr selbst deine Pfade ebnet im Hebräischen, wenn du das anschaust, dann sagt er eigentlich auch und führt dich auf rechtem Weg. Indem er deine Pfade ebnet, führt er dich auf rechtem Weg. Was natürlich korrespondiert mit Psalm 23, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Halleluja. Zwei wunderbare Verse bzw. Abschnitte aus der Schrift. Wenn du diese Verse liest, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade und führt dich auf rechtem Weg. Ich habe diese Verse oft so gelesen früher, als eine Art Option, also eine Möglichkeit, die mir da angeboten wird. Wenn du es denn erleben möchtest, dass der Herr deine Pfade ebnet, wenn du es denn erleben möchtest, dass er deine Pfade in der Weise ebnet, dass nachher sie begehbar sind, dass der Segen dann kommen kann, und dann kannst du noch weiterlesen, was danach kommt, und da kommen dann Segnungen, die verheißen sind, dann vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Aber du kannst sehr wohl auch leben, indem du dich auf deinen Verstand stützt. Es läuft dann vielleicht einfach nicht so gut, aber es ist auch nicht so schlimm, denn lieber du stützt dich auf deinen Verstand als auf gar nichts. So habe ich diesen Vers oft gelesen. Und wenn du Verse in einer bestimmten Weise liest, die nicht mit der wahren Bedeutung übereinstimmen dieses Verses, dann kannst du sicher sein, du wirst erstens den Vers auch so praktizieren, wie du ihn falsch liest. Und wirst demzufolge die negativen Resultate oder Früchte haben, die daraus kommen, dass du ihn falsch gelesen und falsch praktiziert hast. Denn die Bibel, das Wort Gottes, wirkt nur dann wirklich und wird nur dann die Frucht hervorbringen, die sie verheißt, die es verheißt, wenn wir es so glauben und so anwenden, wie es gemeint ist. Und also gut, ich, in meiner Übersetzung hier, aber du siehst es auch hier, eigentlich, nach Vers 5 kommt bereits ein Ausrufezeichen. Nicht wahr? Was war nochmal ein Ausrufezeichen? Es bezeichnet einen Befehl. Es bezeichnet einen Befehl. Mit anderen Worten, hier geht es nicht um eine Option, die dir angeboten wird, eine mögliche Lebensweise, so frei nach dem Motto, das Leben mit Jesus ist noch schöner, als das Leben ohne ihn. Nein, sondern hier geht es um einen Befehl. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das ist ein Befehl, nicht eine Wahlmöglichkeit. Die einen vertrauen halt von ganzem Herzen auf den Herrn, die anderen stützen sich lieber auf ihren Verstand. Weißt du, so die Intellektuellen, die Verstandesmenschen. Und viele von uns sind das. Du magst dich nicht unbedingt einen Intellektuellen schimpfen, in dem Sinne, dass du eine Nickelbrille trägst, ja, wie Hermann Hesse, oder neuerdings sind es ja eher so die größeren Hornbrillen, die eine gewisse Intellektualität darstellen sollen. Das ist alles nicht neu, ja. Bitte wisst das, ihr jungen Leute, die sich gerne mit solchen Dingen schmücken. Das ist alles überhaupt nicht neu. Solche Brillen haben schon Le Corbusier getragen und andere. Wir sind das alle irgendwo ein bisschen. Es fällt uns wesentlich leichter, uns auf unseren Verstand zu stützen, als von ganzem Herzen auf den Herrn zu vertrauen. Weil wenn wir uns auf unseren Verstand stützen, da wissen wir wenigstens, was wir haben. So kommt es uns zumindest vor. Aber ich meine, lass deinen Verstand mal so richtig heiß laufen. Weißt du, und das ist auch der Grund, glaube ich, warum der Herr es durchaus zulässt, wenn wir diesen Vers falsch lesen, dass wir an den Punkt kommen, wo unser Verstand so heiß läuft, dass er gar nichts mehr taugt. Hast du das schon mal erlebt? Die Situation, die Umstände um dich herum, dein Empfinden, deine Selbstwahrnehmung. Mit all dem bist du an einen Punkt gekommen, wo du sagen musst, ich bin am Ende mit meinem Latein. Und zu sagen, ich bin am Ende mit meinem Latein, bedeutet nichts anderes, als zu sagen, mein Verstand wird es nicht richten können. Egal wie ich mich auch anstrenge, ich finde keine Lösung in meinem Verstand. Ist es falsch, dem Herrn zu sagen, Herr, ich habe keine Lösung für dieses Problem? Nein. Es ist überhaupt nicht falsch, dies zu tun. Im Gegenteil, es ist sogar ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wenn du nämlich jemals gedacht hast, ja, das kann ich leicht berechnen, da kann ich leicht eine Lösung finden, da habe ich schon mal was parat in meinem Verstand, da habe ich mir schon mal was zurechtgelegt, weil man weiß ja nie und man plant ja voraus. Und diese Situation habe ich schon mal durchgespielt, den Gedanken, da weiß ich jetzt genau, was zu tun ist. Wenn du mal eine Zeit lang so gelebt hast, und wie gesagt, ich glaube, dass wir das alle haben, dann weißt du, wie untauglich diese Art von Leben ist. Aber solange es eben noch irgendwie geht, werden wir nicht an den Punkt kommen, wo wir einen radikalen oder entscheidenden Sinneswandel vollziehen wollen. So wie er hier nicht nur vorgeschlagen, sondern befohlen wird. Nämlich vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Nun, jemand mag einwenden, bedeutet das jetzt, dass ich meinen Verstand ausschalten soll? Soll ich jetzt meinen Verstand völlig zur Seite legen und an der Garderobe abgeben, wie man früher so schön gesagt hat? Ihr Christen, ihr habt ja alle euren Verstand an der Garderobe abgegeben. So hieß es damals, also in der Zeit, wo ich mich bekehrt habe in den 80er Jahren. Gehörst du jetzt auch zu diesem Club, zu diesem dummen Verein, dummen Club, wo die Leute den Verstand an der Garderobe abgegeben haben? Und ich musste sagen, nein, überhaupt nicht. Ich habe erst richtig gelernt zu denken, seit ich Christ bin. Weißt du, vorher konnte ich nicht denken, denn ich habe immer die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und wenn du die Rechnung ohne den Wirt machst, dann rechnest du falsch. Weil der Wirt weiß, was die Speisen kosten. Und welche Preise auf der Speisekarte stehen, nicht du. Und wenn du die Rechnung ohne den Wirt machst, du wirst immer dazu neigen, zu wenig bezahlen zu wollen. Stimmt's? Oder gar nicht bezahlen zu wollen. Wir sind alle so. Also ich glaube, dass hier uns ein entscheidender Sinneswandel vorgeschlagen bzw. befohlen wird. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das Wort für stützen übrigens bedeutet auch sich daran anlehnen, sich stützen. Eine bestimmte englische Übersetzung liest hier and lean not to your own understanding. Lean not to your own understanding. Also das wäre, wie wenn das hier mein Verstand ist und ich lehne mich daran an. Lean not to your own understanding. Kannst du dich an deinen Verstand anlehnen? Amen. Solange er dich trägt, solange die Last nicht zu schwer wird, weißt du, ich könnte mich an diese Kanzel anlehnen, aber wehe, ich selbst gerate ins Schwanken. Mein Leben gerät ins Schwanken. Dann ist das keine zuverlässige Stütze mehr, irgendwann. Und niemand von uns hat einen Verstand, der so gereinigt ist, der so geheiligt ist, der so erneuert ist, dass du dich schließlich wieder doch auf ihn verlassen kannst. Das ist, meine Lieben, das ist ein Punkt, wo ich mich selber korrigieren musste, wo der Herr mir gezeigt hat, die Erneuerung des Sinnes, wie ihr sie lehrt und predigt, gemäß Römer 12, 1 und 2, ist nicht dazu da, ein System aufzubauen, wo du dann doch wieder in Unabhängigkeit von Gott leben kannst, weil du ihn nicht mehr brauchst, weil dein Denken so klar, so rein, so geheiligt ist. Sondern es ist nur dazu da, den Computer, die Hardware in die richtige Verfassung zu bringen, so dass der Meister sie gebrauchen kann. Amen. Dazu ist das da. Es ist eine Säuberung der Festplatte. Du deinstallierst alle Programme, die du nicht brauchst. Du installierst ein paar neue. Es ist eine Bereinigung deines Computers. Das ist es, die Erneuerung des Sinnes. Nicht ein Weg zur Unabhängigkeit vom lebendigen Gott. Aber weißt du, die Gefahr besteht natürlich, wenn du deinen Sinn erneuerst und du weißt genau, und ich habe solche Phasen durchlaufen, wo ich wusste, hey, mein Denken besteht zum allergrößten Teil aus christlichen Gedanken. Meine erste Reaktion, wenn ich bestimmte Dinge sehe, ist nicht mehr eine weltliche, ist nicht mehr eine menschliche. Meine Beurteilungsmaßstäbe haben sich völlig angeglichen dem, was das Wort sagt. Oh, Halleluja! Ich muss nicht mehr überlegen, ob ich geben soll oder nicht. Ich muss nicht mehr überlegen, ob ich mir bestimmte Dinge anhören soll oder nicht oder anschauen soll oder nicht. All diese Entscheidungen sind schon lange gefallen, Halleluja. Ich muss mir nicht mehr überlegen, ob ich am Sonntag in die Gemeinde komme oder nicht. All diese Fragen sind längst erledigt. Ich habe meinen Sinn erneuert. Herr, was willst du noch? Warst du schon mal an diesem Punkt? Und weißt du, was der Herr dann sagt? Jetzt fängt es erst richtig an. Danke, dass du den Computer endlich aufgeräumt hast. Jetzt können wir damit arbeiten. Hast du endlich den ganzen Schund runtergewischt von deiner Festplatte? Die ganzen unnützen Spiele und das Zeug? Die E-Mails von vor 10 Jahren, wo dir irgendjemand mal ein böses E-Mail geschrieben hat, die du immer noch archiviert hast. Im Ordner Giftschrank. Nun, diese Formulierung hier in Sprüche 3, 5 und 6, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, ist nicht neu. Auch nicht für die Sprüche, beziehungsweise fürs Alte Testament, sondern wir werden im Alten Testament insbesondere, aber nicht nur dort, wir werden es noch sehen, immer wieder aufgefordert von Gott selbst, ihm mit ganzem Herzen zu dienen. Ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt hier darin besteht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Denn, weißt du, wir alle vertrauen auf den Herrn ein Stück weit. Amen, sonst würden wir nicht hier sitzen heute Abend. Wenn wir überhaupt nicht auf den Herrn vertrauen würden, wenn der Herr uns völlig egal wäre, sein Wort, sein Volk, alle seine Angebote, seine Gemeinde, wenn uns das alles gar nicht interessieren würde und wir so nicht vertrauen würden auf ihn, wären wir nicht hier. Aber wir sind hier, also haben wir ein Grundvertrauen auf den Herrn. Das Problem der meisten Christen ist, dass sie nicht mit ganzem Herzen vertrauen. Nicht mit vollem, ganzem Herzen vertrauen, sondern dass sie ein geteiltes Herz haben. Das ist das Problem. Und dort sind wir wieder bei meiner Anfangsfeststellung oder Frage, die mich immer wieder mal umtreibt. Weißt du, und ich kann das nicht verhindern. Das ist nicht etwas, was ich mir ins Notizbuch schreibe, 2016, darüber nachdenken, wie echt ist unser Glaube. Oder so etwas in der Art. Es gibt ja so Leute, weißt du, die führen so geistlich Tagebuch und ermahnen sich selbst, irgendwelche Dinge zu tun und so. Alles schön und gut, aber das ist jetzt so eine Frage, da muss ich mich nicht ermahnen. Das ist eine Frage, die stelle ich mir dauernd in Bezug auf mich selbst, in Bezug auf andere, in Bezug auf den ganzen Leib Christi. Wie echt ist unser Glaube? Denn von dieser Frage und der Antwort, die wir darauf geben können, hängt sehr, sehr viel ab. Weißt du, wir haben über viele Jahre versucht, unseren Glauben so attraktiv wie möglich zu machen für die Ungläubigen draußen. Hast du vielleicht auch mitgekriegt. Ich bin jetzt seit 31 Jahren gläubig. Und in diesen 31 Jahren ist eine stetige Entwicklung passiert. Insbesondere in den Kreisen, wo ich mich dann bewegt habe, über viele Jahre. Und immer noch mich dazu zähle. Nämlich eine Bewegung hin, eine Antwort zu geben oder eine Möglichkeit zu bieten, dass das Evangelium, dass der Glaube für möglichst viele Menschen möglichst attraktiv wird. Verstehst du, was ich meine? Und irgendwie ist man auf die Idee gekommen, dann müssen wir das Evangelium befreien von allem unnötigen Ballast oder so. dann müssen wir so viel religiöses Zeug wie möglich über Bord werfen. Nur hat man mit dem religiösen Zeug zum Teil auch Dinge über Bord geworfen, die eigentlich gut gewesen wären. Weißt du, nicht jede Form, die du mit Religion in Verbindung bringst, ist automatisch falsch oder schlecht. Hallo? Nicht jeder Inhalt, der unangenehm ist, der ein Teil des Evangeliums ist, darf nicht mehr gepredigt werden. Nur weil Leute Anstoß nehmen könnten daran. Sollten wir zum Beispiel über die Hölle predigen? Oh, mei. Wir sollten über die Hölle predigen. Denn weißt du, die Hölle ist ewig. Und die Hölle ist sehr, sehr unangenehm. Und du möchtest nicht dort sein und du wünschst niemandem, dass er jemals dort ankommt. Amen. Deswegen müssen wir über die Hölle predigen. Ja, aber Bruder, weißt du denn nicht, dass das Wort Gottes sagt, dein geliebter Paulus sagt im Römerbrief, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Ja, Amen. Die Güte Gottes möchte nicht, dass du in die Hölle gehst. Deswegen redet sie von der Hölle. Deswegen sagt sie dir, unternimm alles, was du irgendwie kannst, damit du sicher stehst und weißt, ich werde dort nicht hingehen. Und gib nicht eher Ruhe, mach nicht eher irgendetwas anderes, bis du weißt, dass es so ist in deinem Leben. Bis du Heilsgewissheit hast. Und so haben wir uns, ohne es zu merken, in eine Geteiltheit hineinbegeben. Und manches funktioniert sogar so, dass wir für uns selbst einen Maßstab haben, von dem wir annehmen, den können wir niemals an andere anlegen. Und den wollen wir ihnen niemals präsentieren, denn er könnte sie erschrecken. Wie falsch. Amen. Weißt du, nichts, was ich hochhalte in meinem Glauben, muss ich dir vorenthalten. Und es sollte dich nichts erschrecken von dem, was ich tue oder nicht tue. Wenn ich dir sage, zum Beispiel, es ist wirklich nur ein Beispiel, und ich habe das ja schon viele Male gesagt, wenn ich dir sage, ich bete eine Stunde am Tag in 9 Zungen, dann sollte dich das nicht erschrecken. Dann solltest du nicht denken, oh, hoffentlich kommt der Herr nie zu mir und verlangt so etwas von mir. Amen. Oh, Pastor Manfred, warum erzählst du denn solche Dinge? Das bringt doch die Leute unter Druck. Die beten ja nicht mal 5 Minuten am Tag. Jetzt kommst du und sagst ihnen, du betest 1 Stunde am Tag. Seht ihr, wie falsch und wie heuchlerisch wir umgehen mit manchen Dingen? Aber insgeheim wollen wir dann schon, dass die Leute geistlich wachsen. Wir wollen, dass sie eine Entscheidung treffen, dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen. Aber wir räumen alles aus dem Weg, was sie dahin bringen könnte, unangenehme, unbequeme Entscheidungen zu treffen für ihr Leben. Was denken wir, wie sie jemals dann zu einer vollen Hingabe kommen werden? Weißt du, wenn niemand auf mich Druck ausübt, sei es der Herr oder meine Frau oder das Wort, dann kann ich dir sagen, dann werde ich in bestimmten Bereichen meines Lebens, meines Pastor Manfred Lebens, werde ich nicht den Willen Gottes erfüllen. Ganz einfach. Warum? Weil ich keine Lust dazu habe. Schlichtweg. Also ist Druck etwas Gutes. Also ist die Konfrontation mit der Wahrheit etwas Gutes. In jedem Fall. Natürlich gibt es eine falsche Weise, über manche Dinge zu reden, das meine ich nicht. Aber dass wir versucht haben, über die Jahre und inzwischen schon Jahrzehnte der Welt ein Evangelium, eine Möglichkeit des Glaubens zu präsentieren, die befreit ist von jedem Anstoß. Das siehst du auch daran, dass wir dauernd versuchen, den Glauben zu präsentieren und angenehm zu machen, indem wir irgendwelche Stars ins Feld führen. Der und der Filmschauspieler setzt sich jetzt auch für den Glauben ein. Der und der Sportstar, der ist auch gläubig. Der und der Fußballer, weißt du denn nicht, er kickt für den Herrn. Nein, er kickt nicht für den Herrn. Er kickt für Borussia Dortmund oder wie die Mannschaften da heißen. Ja? Da verließen sie ihn, könnte man sagen. Ich bin eine absolute Fußballniete, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und er kickt für sein Millionensalär. Und wenn er es preist dem Herrn, als dem Herrn tut und nicht den Menschen, dann ist das wunderbar, aber er ist deswegen kein Evangelist. Und wir brauchen auch gar keine solchen Aushängeschilder, die wir eigentlich selbst sein sollten. Du und ich, wir sollten die besten Aushängeschilder sein für den Glauben, die es nur gibt. Halleluja, egal ob man deinen Namen kennt, ob du schon mal im Fernsehen warst, in deinem früheren Leben ein Pornostar warst oder was auch immer. Ja, je heftiger das Bekehrungszeugnis, desto besser. Schau, das war mal ein Pornostar. Jetzt ist er Christ. Wow! Halleluja! Und das hier war mal ein Verlorener. Nihilist. Der nicht an Gott geglaubt hat und auf seinem Weg in die Hölle war. Amen. Und er ist über einen Zeitraum von 20 Jahren zum Pastor, zum Prediger geworden. Darüber können wir nicht begeistert sein. Aber wenn, ja, ihr, wir schon, ja? Amen. Aber wenn Sylvester Stallone ein Interview gibt und sagt, ich glaube auch an Gott. Und bitte, ich spreche ihm das nicht ab, ich freue mich, Halleluja. Aber wozu braucht es das? Und glaubst du allen Ernstes, dass auch nur ein einziger Verlorener da draußen in der Welt sich beeindrucken lässt davon, dass Sylvester Stallone Christ ist? Also mich hätte sowas nie beeindruckt. Niemals. Niemals. Und weißt du, ich glaube immer noch an diese altmodische Art von Bekehrung, dass der Heilige Geist zu dir kommen muss, um dich zu überführen von deiner Sünde, von deiner Schuld, von deiner Verlorenheit und dass du auf die Knie gehen musst und dass du sagen musst, Herr, egal wer sonst noch gläubig ist und egal wie ich mich nachher anziehen muss und egal in was für eine verlotterte Gemeinde ich gehen muss, es ist mir völlig wurscht, Herr, ich will errettet werden. Amen. Halleluja. Siehst du, das war die bestätigende Sirene hier. Pastor Manfred is sounding the alarm. Und kommt nicht vorwärts in seiner Predigt. Und deswegen ergeht ein Ruf an uns. Dient mir von ganzem Herzen. Und seid ungeteilt. Nicht nur in der stillen Kammer. Weißt du, ich habe herausgefunden, auch über die Jahre und insbesondere in letzter Zeit, seit ich sehr intensiv auch den Herrn im Gebet wieder angefangen habe zu suchen, es ist sehr einfach, im Gebet eine ungeteilte Beziehung zu haben zum Herrn. Halleluja. Und dem Herrn nichts vorzumachen und wahrhaftig zu sein und aufrichtig zu sein und all das, wenn nur du und der Herr sind. Wunderbar. Aber kaum bist du wieder im realen Leben angekommen, also ich meine jetzt im Alltagsleben, das andere Leben ist auch real, man muss aufpassen, wie man es formuliert. Aber sobald du wieder im Alltagsleben stehst, jetzt kommt die Entscheidung. Jetzt findest du heraus, wie aufrichtig, wie wahrhaftig, wie ungeteilt du tatsächlich bist. Und da glaube ich, dass der Herr uns zurückführen will, auch zu dem, was man Gewissensprüfung nennt. Weißt du, wir haben, leider muss man sagen, haben wir von manchen Lehren quasi gelernt, unser Gewissen zu übergehen. Manche Leute wollten uns einreden, dass dieses oder jenes okay ist, aber dein Gewissen hat gesagt, nein, tu es nicht. Und wenn dein Gewissen sagt, nein, tu es nicht, dann tu es nicht. Amen. Denn sonst wirst du nie ein ungeteiltes Leben führen können. 5. Mose 4, Vers 29. Dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Das ist eine Bedingung, um den Herrn wirklich zu finden. Nun, was ist echter Glaube? Echter Glaube ist das, was entsteht oder was normal ist, wenn du den Herrn wirklich kennst. Wenn du den Herrn wirklich gefunden hast. Und er lässt sich nicht schwer finden. Der Herr sagt es hier selbst. Aber die Bedingung ist, du musst von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen. Die anderen Anteile, deines Herzens, die anderen Anteile deiner Seele, die nicht nach dem Herrn fragen wollen, müssen in Unterordnung genommen werden. Sonst wirst du den Herrn nicht so finden, wie du ihn früher oder später brauchst. Deswegen mach dich lieber in Friedenszeiten auf, ihm von ganzem Herzen zu dienen. Mit Friedenszeiten meine ich jetzt, wo nicht gerade alles über deinem Kopf zusammenbricht und die große Krise ausgebrochen ist und eine Katastrophe auf die nächste folgt, sondern wo es dir gut geht. Dann eben, wenn du auf den Planken liegst mit dem Drink neben dir. Ja, aber weißt du, Pastor Manfred, dann möchte ich eben gerade nicht dem Herrn von ganzem Herzen dienen. Dann wird der Herr dir dein Segelboot wegnehmen. Weil du benutzt es nicht für die richtigen Dinge. Weißt du, jegliche Sache kann ein gewaltiger, riesiger, schöner, wunderbarer Segen sein, den der Herr dir gönnt wie nochmal eins. Aber wenn es dich dazu bringt, vom Herrn und von seinem Wort und von der Ernsthaftigkeit der Nachfolge wieder Abstand zu nehmen, dann wirst du nicht lange warten müssen, bis diese Dinge wieder verschwinden aus deinem Leben. Und du genauso durchschnittlich und normal wieder leben musst wie jeder andere, der noch nie was vom Segen Abrahams gehört hat. Schon wieder, wir haben Ziegen, es sind schon wieder Ziegen da, habe ich gehört, gell, Dani? Eine ganze Menge von jungen Ziegen ist wieder geboren worden auf dem Hof von Dani und Nadine. Und wir führen das auf den Segen Abrahams zurück, weißt du? 5. Mose 6, Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ja, aber wenn ich das tue, weißt du, dann habe ich keine Zeit mehr für die vielen anderen Dinge, die ich noch gerne tue und gerne mag und gerne machen möchte. Schneid sie ab. Dann wirst du sie abschneiden. Und erleben, wie der Herr sie dir dann trotzdem wiedergibt. Nicht alle, aber manche. Was hält uns eigentlich zurück vor einer vollen Hingabe? Was hält uns davon ab, dem Herrn mit ganzem Herzen zu dienen? Weißt du was? Es ist nichts anderes als Furcht. Es ist immer wieder derselbe Stachel, den der Feind versucht, in unser Leben, in unser Fleisch zu setzen, nämlich Furcht. Er sagt immer wieder, wenn du das tust, wirst du dies und das nicht mehr tun können, nicht mehr tun wollen, nicht mehr tun dürfen, was auch immer er dir einreden will. Bei manchem mag er sogar recht haben, aber dann wirst du es auch nicht mehr wollen. Ihr alle kennt diese Anekdote wahrscheinlich von Dwight L. Moody, nicht wahr? Eine junge Frau, nehmen wir mal an, Alissa, eine junge Frau kam zu dem Evangelisten Dwight L. Moody und sagte, ich möchte gerne dem Herrn von ganzem Herzen dienen, aber ich möchte zugleich auch noch die Tanzveranstaltungen besuchen. Also das war vor 200 Jahren oder 150 Jahren, musst du wissen. Und damals war Tanzen noch was anderes als heute in der Disco. Also du möchtest fragen, was ist jetzt das Problem? Christen haben nie getanzt. Christen haben nie weltliche Tänze gemacht. Bitte schlag dir das aus dem Kopf. Weltliches Tanzen war für Christen immer tabu. Hallo? Und das ist eine moderne Erfindung des Fleisches, des Teufels, der Sünde, dass Christen abgezogen werden von solchen Dingen wie weltlichem Tanzen. Ja, heißt das, ich darf jetzt nicht mehr in die Disco gehen. Was möchtest du denn dort? George Moss, ihr alle kennt George Moss oder viele von euch, hat vor einigen Jahren mal, wir hatten ihn ja regelmäßig in der Bibelschule, hat er so aus seiner Geschichte erzählt und wie er in den 70er Jahren, und er ist ja ein Schwarzer, du weißt, die Schwarzen können tanzen, ja, wie er in den 70er Jahren ein Tänzer vor dem Herrn war. Aber eben nicht vor dem Herrn, sondern in der Disco. Und er sagt, er hat herausgefunden, der Heilige Geist hat ihm gezeigt, alles, was ich dort tue, waren Bewegungen, um das andere Geschlecht anzureizen, um auf mich aufmerksam zu machen. Sex Appeal, wie man es auch nennt. Was möchtest du also in der Disco? Nun, diese Frau kam zu Dwight L. Moody und sagte, um die Geschichte noch fertig zu erzählen, Dwight, ich möchte mich gerne bekehren, ich möchte gerne ganze Sache machen mit dem Herrn, aber mit Tanzen möchte ich nicht aufhören. Und Dwight L. Moody sagte zu ihr, das musst du auch gar nicht, liebe Schwester, triff einfach diese Entscheidung für den Herrn und dann werden wir sehen. Und sie sagte, nun gut, und dann tanz so viel du willst, hat er zu ihr gesagt, genau. Tanz so viel du willst. Und sie bekehrte sich, ging ihres Weges. 2 oder 3 Wochen später begegnete sie ihm zufällig auf der Straße, begrüßte ihn, sagte, du weißt, was du da mit mir gemacht hast. Und er wusste gar nicht, was meint sie jetzt. Ich habe mich vor 3 Wochen bei dir bekehrt und du hast gesagt, nach meiner Bekehrung gehe ich so viel tanzen, wie ich will. Ich will nicht mehr. Halleluja. 5. Mose 10, Vers 12. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Hier hast du den Willen Gottes in einer Nussschale. In einem Vers zusammengefasst, den Willen Gottes für dein Leben. Höre nun, mein Kind, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen, die er ebnen wird für dich, wenn du auf ihn vertraust. Vergleiche mit Sprüche 3, 5. Und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und du findest noch viele weitere Stellen im Alten Testament, wo genau diese Forderung oder diese Aufforderung gestellt wird. Nämlich dem Herrn zu dienen mit ganzem Herzen. Und das ist die Antwort, meine Lieben, auf Jakobus 1, 7 und 8. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Was ist ein wankelmütiger Mann? Ein wankelmütiger Mann, nach der Bedeutung des griechischen Wortes, die Psychos. Ein Mensch, der 2 Seelen in seiner Brust hat. Der mit anderen Worten, was ist er? Geteilt ist. Wir übertragen das, wir können es übertragen auf das Herz. Dieser Mensch dient dem Herrn nicht mit ganzem Herzen. Deswegen ist er wankelmütig. Ein Teil von ihm möchte dem Herrn dienen. Ein Teil von ihm möchte all das Richtige tun. Ein Teil von ihm möchte Bibel lesen. Aber der andere Teil möchte lieber faul auf der faulen Haut liegen. Der andere Teil möchte lieber zuerst die Zeitung lesen. Der andere Teil möchte lieber zuerst die Nachrichten schauen im Fernsehen. Der andere Teil möchte lieber dies und das. Der andere Teil sagt vielleicht sogar fromm, verkleidet, ich lese lieber die Losungen als mein Kapitel in der Bibel. Wankelmütig. Wenn du einmal etwas erkannt hast, dass es richtig ist, das zu tun, wenn der Heilige Geist einmal sein Spotlight gelegt hat auf eine Sache in deinem Leben, die du tun sollst oder lassen sollst oder anstreben sollst, ein Ziel, das er dir gegeben hat, und du wendest dich davon wieder ab, dann bist du auf den Weg der Wankelmut gekommen. Denn dann bist du geteilt. Ein Teil deines Herzens weiß. Weißt du, in dem Moment, wo dein Herz erleuchtet worden ist, durch das Licht des Heiligen Geistes, hast du keine Ausrede mehr. Du kannst nicht sagen, das habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie was davon gehört, dass Christen den Zehnten geben können oder sollen. Habe ich noch nie gehört. Spätestens wenn du 3-mal bei uns im Gottesdienst warst, hast du dafür keinen Grund mehr, so etwas zu sagen. Amen. Wenn du es dann aber trotzdem nicht tust, dann bist du auf den Weg der Geteiltheit gekommen, der Wankelmut. Du hast etwas gesehen, du hast etwas gehört, du hast sogar etwas verstanden, sehr wahrscheinlich, aber dann tust du es nicht. Was hast du heute Morgen in Matthäus 7 gelesen? Ich hoffe, du hast Matthäus 7 gelesen. Was hast du heute Morgen auf Facebook gelesen? Welchen Teil Pastorin Katharina besonders betont hat? Der Täter des Wortes. Ein Täter des Wortes zu sein. Nur dann funktionieren die Dinge Gottes. Was ist beim wankelmütigen Menschen nach Jakobus? Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Wer ist jener Mensch? Der Zweifler. Der nicht einmal glauben kann, dass Gott ihm Weisheit geben will. Die Aufforderung lautet, wem Weisheit mangelt, er bitte Gott, er bitte bei dem geben Gott, der allen gerne gibt und nichts vorwirft, und es wird ihm gegeben werden. Er bete aber ohne zu zweifeln, er bete im Glauben. Worum sollst du beten? Um Weisheit. Nun, es gibt tatsächlich Leute, die haben nicht einmal Glauben, dass Gott ihnen das gibt, was er ausdrücklich gesagt hat, dass man es haben soll. Hallo? Was sollen wir haben ausdrücklich gemäß der Bibel? Wir sollen Weisheit haben. Wir sollen weise sein. Lies die Sprüche. Da wird dir eins ums andere Mal gesagt, dass du weise handeln sollst, dass du mit Weisheit vorgehen sollst, dass du nach der Weisheit trachten sollst, dass du sie umarmen sollst, dass du sie Schwester nennen sollst und so weiter und so fort. Weisheit. Halleluja. Und jetzt erkennst du, mir mangelt es an Weisheit. Und gehst zum Herrn und bittest um Weisheit. Aber das solltest du doch im Glauben tun können. Amen. Das ist doch das Mindeste, das du im Glauben tun können solltest. Den Herrn um etwas bitten und glauben, dass du es empfängst, was er ausdrücklich gesagt hat, dass es sein Wille ist für dich. Und deswegen ist es auch so gut, dass wir dort anfangen, versteht ihr? Unseren Glauben dort einsetzen und dort mit Glauben beginnen, wo wir sicher sind, Gott will das. Gott will, dass Menschen zum Glauben kommen. Setze deinen Glauben dafür ein. Amen. Gott will, dass du auf die Straße gehst und evangelisierst. Setze deinen Glauben dafür ein, dass du das wirst tun können. Gott will, dass das Reich Gottes finanziell unterstützt wird. Setze deinen Glauben ein, damit du Finanzen freisetzen kannst für das Reich Gottes. Immer dort wird es eigentlich leicht. Aber wenn du nicht einmal für die Dinge Glauben hast, die ganz schwarz auf weiß geschrieben sind und klar sind, dass sie okay sind vom Herrn. Weißt du, ich kann verstehen, dass manche Leute keinen Glauben haben für ein neues Auto. Denn da musst du ein bisschen suchen, um eine gute Schriftstelle zu finden. Weil wenn du unser Hörbuch hörst, sende dein Brot übers Wasser. Ich habe sogar einen ganzen Abschnitt, wo ich über Verheißungen vorlese, die mit Autos und Fahrzeugen und Wagen zu tun haben. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt für manche, aber die Schriftstellen sind da. Und woran die Söhne Meraris Wagen verteilt werden. Und Philipp ist mein Zeuge. Jedes Mal, wenn ich diese Stelle lesen sollte, konnte ich mich nicht mehr einkriegen vor Lachen. Und du hörst es noch auf der CD, wie meine Stimme bricht. Ja, die Söhne. Die Söhne. Mir ging es wie Bundesrat Merz mit dem Bündnerfleisch. Bündnerfleisch. Die Söhne. Meraris. Es war so nahe zu sagen, die Söhne Ferraris. Aber es waren nicht die Söhne Ferraris, sondern die Söhne Meraris. Ich verstehe, warum manche Leute keinen Glauben haben für ein eigenes Haus, für mehr Geld, für einen tollen Urlaub, für Schmuck, Kleidung, was es auch sein mag. Weil sie nicht einmal Glauben haben für die Sachen, von denen der Herr schwarz auf weiß gesagt hat, das ist Teil meines Reiches. Deswegen, wenn du auf der Suche bist nach mehr Glauben, fang an, ihn dort einzusetzen, wo du dich auf sicherem Boden befindest. Amen. Amen. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott. Darf diese Predigt ein wenig länger gehen? Ich meine, wir haben Zeit bis 12. Nun, wir haben schon noch natürlich anderes Programm vor, bitte. Aber ich muss langsam in die Fußstapfen von Kenneth Copeland hineintreten. Der predigt nämlich 3,5 Stunden am Silvesterabend. Gell? Oder 4. Und nicht nur an Silvesterabenden, sondern wir waren auch schon an Ministerskonferenzen. Wenn Kenneth Copeland um 8:30 anfing zu predigen, dann weißt du, okay, also vor 11:30 sind, gehen wir hier nicht raus. Ja, aber du bist ja nicht Kenneth Copeland. Nein, ich heiße nicht Kenneth Copeland, das stimmt ja. Aber solche Berufungen, weißt du, und solche Salbungen und solche Austeilungen will der Herr auch in Europa geben. Amen. Amen. Halleluja. Und wir haben uns ja entschieden, den Jahreswechsel nicht zu Hause zu feiern, sondern hier. Amen. Also danke für euer Sitzfleisch. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Ist das nicht die genaue Entsprechung zu dem, was in 5. Mose 10, Vers 12 steht? Wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst, dann wirst du ihn finden. 5. Mose 4, 29. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Suche ihn von ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen. Und er wird sich von dir finden lassen. Weil er dann weiß, ah, der will wirklich mich. Ich meine, wie begeistert, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, als Teenager, heute in fortgeschrittenem Alter tun wir ja solche Dinge nicht mehr. Wir sind längst verheiratet und alles. Aber als Teenager gab es vielleicht mal so eine Situation, wo du halbherzig mit jemandem gegangen bist, nur weil du dachtest, okay, ich will ja eine Freundin haben. Es ist zwar nicht die ich eigentlich verliebt bin, aber wenn sie jetzt schon in mich verliebt ist, also okay. Ihr lacht, ich habe das erlebt. Oder? Das fühlt sich saublöd an. Und zwar für beide Seiten, das kann ich dir sagen. Ha? Kannst du dir vorstellen, oder? Du möchtest doch nicht der Ersatz sein für jemanden. Kennst du das, ja? Dass jemand sich an dich ranmacht, weil er eigentlich deine Freundin will oder so? Damit er in die Nähe kommt, wenigstens mal so. Und weißt du, der Herr, ihm kannst du sowieso nichts vormachen. Der Herr weiß genau, warum du zu ihm kommst. Der Herr weiß, ob du nur kommst, um Trostpflästerchen abzuholen. Der Herr weiß, ob du nur kommst, weil du jetzt unbedingt ganz dringend Hilfe brauchst, aber eigentlich dein Herz ist weit weg von ihm. Er weiß das. Und dann dosiert er seine Hilfe so, dass er dich quasi an der kurzen Leine hält. Weil an der Langleine kann er dich ja nicht lassen. Er kann dir nicht eine Hilfe zuteil werden lassen, die so groß und umfassend ist, dass du ihn nicht mehr brauchst. Sondern er muss dich eine Weile lang in dieser Position halten, wo du so absolut abhängig bist von ihm, dass ohne ihn gar nichts geht. Wo du lernst, zum Herrn zu schreien. Wo du lernst, zu ihm zu rufen. Mit deinem ganzen Herzen. Bis der restliche Müll weg ist. Gibt es das? Ja, Amen. Halleluja. Und weißt du, preis dem Herrn. Ich bin so froh, dass der Herr uns durch diese Schule nimmt. Er lässt uns durch diese Schule gehen, jeden von uns. Früher oder später, wenn du es ernst meinst mit ihm, wenn du nicht ein oberflächlicher Christ bleiben willst, wenn du nicht einen halbbatzigen Glauben haben willst, der Herr wird dich früher oder später in diese Dinge hineinnehmen. In diese Schule hineinnehmen. Willkommen in der Schule des Herrn. In der Schule des Heiligen Geistes. Wo er dir die verborgenen Absichten deines Herzens zeigst und du erschrickst über dich selbst. Wo du Zeiten erlebst, wo du dich fragst, Herr, wie konntest du für so jemanden sterben? Wie mich. Der nach 20 Jahren des Wandels mit dir dich noch so belügt. Obwohl er von Neuem geboren ist. Obwohl er eine neue Schöpfung in Christus ist und das Alte längst vergangen ist. Herr, wie konntest du so jemanden lieben? Wie konntest du so jemanden erlösen? Und du schwankst zwischen der Frage, Herr, reicht deine Erlösung überhaupt aus oder bin nur ich so schlimm? Halleluja. Und weißt du, das sind so, da kommst du an die ganz existenziellen Punkte deines Lebens. Und deiner Beziehung mit dem Herrn. Und ich weiß, wir scheuen das wie der Teufel das Weihwasser. Wir wollen das nicht, Herr. Nein, komm, es ist doch alles gut. Wir lieben uns doch, Herr. Wir sind doch gute Buddies, nicht wahr? Was möchtest du denn noch, Herr? Ich gebe meinen Zehnten, ich gehe in die Gemeinde, ich arbeite mit, ich gehe auf die Straße, Halleluja. Preis dem Herrn, ich höre christliche Musik im Radio. Ich schreibe eine Autogrammkarte an Sylvester Stallone. Aber der Herr will dich ganz. Der Herr will dich ganz, ohne Firlefanz. Ohne Ausreden. Ohne irgendwelche Halbheiten. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Das ist eine Stelle oder vielleicht sogar die eine Stelle im Neuen Testament, über die ich früher immer gestrauchelt bin. Jedes Mal, wenn ich diese Stelle las, dachte ich, das kann doch nicht sein. Wie kann dieser Jakobus, Apostel, Bruder des Herrn, Gläubige, und der Brief ist ja an Gläubige geschrieben, Amen. Wie kann er Gläubige, die doch die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus sind, die doch eine neue Schöpfung sind in Christus, die keine Sünder mehr sind, sondern Gottes eigene Gerechtigkeit, wie kann er sie trotzdem Sünder nennen? Wie kann er ihnen sagen, säubert die Hände, reinigt eure Herzen, wie kann er? Hat er denn die neue Schöpfung nicht verstanden? Oder die Wirklichkeit der neuen Schöpfung? Hat er denn nicht die Kraft des negativen Bekenntnisses verstanden? Jetzt sagt er ihnen auch noch, sie seien Sünder. Ja, dann müssen sie es ja glauben. Dann müssen sie sich ja auch so verhalten. Also wenn ich dich einen Sünder nenne, ja, dann kannst du ja auch sündigen. Nein, sondern die Aufforderung lautet: Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Wankelmut, eine geteilte Seele zu haben, ein geteiltes Herz zu haben, ist gleichbedeutend damit, dass du eigentlich wieder in die Sünde gefallen bist. Du bist nicht verloren. Amen. Du bist nicht verloren. Deswegen. Aber du lebst wie ein Verlorener. Man könnte sagen, du hast den Namen, du lebst und bist doch tot. Das, was in einem der Sendschreiben in der Offenbarung steht. Ich glaube, es ist die Gemeinde von Sardes, wo Jesus das schreibt. Du hast den Namen, du lebst und bist doch tot. Wir alle haben den Namen, dass wir leben. Und manche von uns sind doch wankelmütig, geteilten Herzens, die Psychos. Zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Wer hat das gesagt? Faust. Dr. Faustus, in Goethes Faust. Ach, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Er hat genau das zum Ausdruck gebracht. Nun, komme ich zu Punkt 2 dieser Botschaft. Was? Nur drei. Katharina liebt es ja, wenn ich lange predige. Und in einer solchen Versammlung, Halleluja, macht es wirklich Spaß. Preis dem Herrn. Und ist es leicht und ihr habt ja auch keine Eile und der Kaffee und die Snacks und was es sonst noch gibt, läuft auch nicht davon. Und kommen wir zurück ganz kurz zu Sprüche 3, 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Kann es sein, dass wir, die wir so darin trainiert sind, uns auf unseren Verstand zu stützen und die wir auch zum Teil allen Grund haben, das zu tun, weil unser Verstand so kultiviert ist, so entwickelt ist, so zuverlässig ist, kann es sein, dass wir aktiv etwas unternehmen müssen, um diesem Verstand abzusagen, um ihm zu sagen, du bist nicht zuverlässig, ich vertraue nicht auf dich, ich stütze mich nicht auf dich, ich lehne mich nicht an dir an, ganz bewusst, Verstand, jetzt ist einfach mal Ruhe. Kann es sein, dass es etwas gibt, das wir in dieser Richtung tun müssen? Ich glaube ja. Und ich glaube auch tatsächlich, gerade wir, in unserer Zeit, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, wir müssen das ganz aktiv und bewusst tun. Und zwar, bitte versteh das recht, wir tun das in keiner Weise so, wie zum Beispiel manche Scientology-Prozeduren oder Therapien ablaufen, so dass du dich vor eine weiße Wand stellen sollst. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Scientology, die Scientology-Kirche, ist nicht nur eine religiöse oder pseudo-religiöse Gemeinschaft, sondern sie hat zum Beispiel auch Drogenentzugstherapien und solche Dinge. Zumindest gehabt in den 90er Jahren und so. Zum Teil sogar mit Erfolg. Und ich habe einen Artikel gelesen, wo du lesen konntest, wie das abläuft. Sie sagen den Leuten, stell dich vor eine weiße Wand und sag, sie sei schwarz. Und das über Stunden. Das ist eine regelrechte Gehirnwäsche, Umprogrammierung. Und natürlich hat das auch oder kann es auch einen positiven Effekt haben, nämlich dass du dir genauso, wie du dir einreden kannst, die Wand ist schwarz, sagen kannst, ich bin nicht heroinabhängig oder ich bin frei vom Heroin. So können sie bestimmte Erfolge haben und davon reden wir nicht. Wir reden nicht davon, dass wir unseren Verstand vergewaltigen oder eine Gehirnwäsche absolvieren oder sonst irgendetwas Komisches. Aber ich glaube, wir können und sollen Dinge tun, um unseren Verstand auszuboten. Was machst du mit einer Krücke, die du allzu lange bei dir hattest? Dann trägst sie eben immer noch dabei. Für manche ist ihre Krücke so wie zu einem Accessoire geworden, ein Utensil. Ohne diese Krücke fühlen sie sich nicht wohl. Ich brauche diese Krücke, ich brauche diese Zigarette, ich brauche dieses Glas Bier, ich brauche dieses Glas Schnaps, ich brauche dies und das, ich brauche diese Brille, ich brauche das, um damit rumzufuchteln. Das ist meine Krücke. Nein, ich brauche sie, um zu sehen. Also. Erster Korinther 14, Vers 14. Halleluja. 1. Korinther 14, 14. Denn wenn ich in einer Zungensprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtleer. Wer ist der Geist? Mein Geist. Mein Geist betet, sagt Paulus. Mein Geist betet, wenn ich in einer Zungensprache bete. Halleluja. Mein Geist ist der innerste Bereich meines menschlichen Wesens. Der innerste Bereich. Mein Geist, das ist der Bereich, der von Neuem geboren wurde. Mein Geist, das ist der Bereich meines Lebens, der tatsächlich und umfassend eine neue Schöpfung in Christus Jesus ist, ohne Fehl und ohne Makel. Das ist mein Geist. Halleluja. Darf ich vorstellen? Mein Geist, ohne Flecken, ohne Runzeln, makellos. Mein Geist. Tempel des Heiligen Geistes, Wohnort, innerstes Heiligtum des Heiligen Geistes, das ist mein Geist. Und jetzt soll ich und bete ich im Geist und mit dem Geist, Halleluja. Kannst du dir vorstellen, dass Gebete, die aus diesem Geist, aus diesem innersten Raum der Heiligkeit herauskommen, dass das richtige Gebete sind, dass das reine Gebete sind, dass das zielgerichtete Gebete sind, dass das Gebete sind, die auf den Herrn vertrauen. Halleluja. Kannst du dir das vorstellen? Ich hoffe es doch. Denn genau das ist es, was wir hier tun. Denn wenn ich in einer Zungensprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Ein Weg, wie du deinen Verstand ausboten kannst, ist also, indem du in neuen Zungen betest. Indem du in neuen Zungen betest, botest du deinen Verstand aus. Du sagst in dem Moment deinem Verstand, es ist einfach mal Ruhe, du hast jetzt mal Pause, du musst mir jetzt mal nicht reinfunken. Und es kann eine Zeit dauern, bis der Verstand das kapiert. Jeder von euch, der ein bisschen bewandert ist in Sachen Zungengebet, weiß, du kannst eine halbe Stunde, du kannst eine Dreiviertelstunde in neuen Zungen beten und der Verstand läuft wacker nebenher. Ja? Du betest im Geist, Schembre delle Hombre, de Camillo, Sotombre delle Amondo, Lohaya, und dein Verstand ist gerade im Urlaub auf Mallorca. Hast du es auch schon erlebt? Oder füllt gerade den Einkaufszettel aus oder überlegt sich schon, wie er eine Sache auf eBay verkauft oder was er als nächstes auf eBay ersteigern will oder was bei Zalando noch alles für Aktionen gibt. Oder? Aber du bist fleißig. Chambra della Camondolo, Bro, Sepenaya, Kenehiste, Dei, ha, 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 ha. Also passiert das nicht einmal automatisch. Am Anfang schon. Also wenn du die ersten Male so in Zungen betest, dann ist der Verstand sofort auf 180 und was? Was machst du hier? Was tust du hier? Das gibt's doch gar nicht. Du redest in einer Fantasiesprache. Du brabbelst. Was ist das denn? Hast du den Verstand verloren? Hast du mich verloren? Und dann gelingt es dir vielleicht recht gut, ihn einfach mal abzustellen. Aber wenn du das eine Weile gemacht hast, dann kommt der religiöse Verstand eben wieder daher und wie gesagt, trabt neben dir her, während du in neuen Zungen betest. Das heißt mit anderen Worten, du musst so intensiv und ausgiebig in neuen Zungen beten, dass dieser Effekt wieder eintritt. Der Herr hat mir heute etwas gesagt, was mich auch nicht gerade erfreut hat, aber es hat mir eingeleuchtet. Der Herr hat mir nämlich gesagt, ich versuche das in vernünftige Worte zu fassen, der Herr hat mir gesagt, du bist in einer Art und Weise abhängig von mir, dass es eine kleine Dosis einfach nicht mehr tut. Versuch nicht, auf der Ebene zu leben und mit mir zu wandeln, wie andere Christen das sehr wohl können, weil sie noch nie mehr geschmeckt haben. Versuch es gar nicht. Für dich reicht es nicht mehr. Wenn du versuchst, auf dieser Ebene zu wandeln, wirst du in Sünde fallen. Weil du in ein solches Vakuum hineinkommst. Also mit anderen Worten sagte der Herr zu mir, eine Dosissteigerung ist dran. Nein, wir sind ja hoffnungslos. Wir alle neigen zur Abhängigkeit. Manche sind abhängig vom Alkohol, manche sind abhängig von Pornografie oder was auch immer man abhängig sein kann dieser Tage. Und wir sind abhängig vom Herrn und abhängig vom Heiligen Geist. Halleluja. Lassen uns volllaufen mit ihm. Und weißt du, da gibt's auch einen Gewöhnungseffekt. Es gibt einen Gewöhnungseffekt beim Herrn. Und dann denke ich, ja, jetzt dürfen wir aber nicht mehr, he? Sonst wird es dann gefährlich, da werden wir ja extrem. Hast du schon mal einen Fixer getroffen, um dieses Beispiel zu nehmen, oder einen Haschischkonsumenten? Hast du schon mal so jemanden getroffen, der Angst hatte, extrem zu werden? In seiner Sucht? Hast du schon mal so einen richtigen Rock-Fan oder Heavy-Metal-Fan gesehen, der gesagt hat, ich habe Angst, extrem zu werden. Ich weiß nicht, ob ich an dieses Motorhead-Konzert gehen soll, weil da könnte ich ja vielleicht extrem werden. Oder ich habe Angst, ich lieber nicht an dieses Iron Maiden-Konzert gehen. Das musste ja kommen, gell, Franzi? Denn ich könnte ja extrem werden. Nein, er suchte das Extrem. Je extremer, desto besser. Also ich war nicht oft an einem Konzert in meinem Leben. Ich war ein, zwei Mal an einem Reggae-Konzert, aber nicht bei Bob Marley oder so, sondern viel extremer als Bob Marley. Weißt du, Bob Marley, das war so der Vorzeige-Reggae, der Wohnzimmer-Reggae war das. Da gab's natürlich Leute, die auf der Bühne gekifft haben und alle möglichen Dinge getan haben. An solchen Konzerten war ich. Ich war einmal an einem Konzert von einer Band namens The Residents. Das war so mit das Abgefahrenste, was es damals überhaupt gab. Warum? Weil ich extrem sein wollte. Was das Normale einfach nicht mehr getan hat. Dosissteigerung ist dran. Kenneth Hagin hat viele Male gesagt, dass er manchmal eine ganze Stunde in neuen Zungen beten musste, nur um seinen Verstand einfach mal zur Ruhe zu bringen. Du magst sagen, ja, aber wo führt das denn jetzt alles hin, um Himmels Willen? Ich habe doch nicht 2-3 Stunden Zeit am Tag zu beten. Doch hast du, wenn du wirklich willst. Wenn es dir eine echte Not ist. Wenn du merkst, dass du sonst nicht weiterkommst. Dann hast du diese Zeit. Und wirst andere Dinge abschneiden, die unfruchtbare Zeit vor dem Fernseher am Abend zum Beispiel. Römer 4, Vers 17. Römer 4, Vers 17. Wir bewegen uns auf verschiedenen Ebenen hier. Hier sagt Paulus, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, also das ist das, was Gott zu Abraham sagt. Rückblicken. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er, Abraham, glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Möchtest du deinen Verstand ausboten? Möchtest du aktiv daran arbeiten, dass du dich nicht an deinen Verstand anlädst, dass du dich nicht auf deinen Verstand stützt? Dann habe ich eine gute Therapie für dich, nämlich fang an, nichtseiende Dinge zu rufen, als wären sie da. Dein Verstand wird ganz schnell aussteigen. Dein Verstand wird, ich rufe jetzt mal das Nichtsein, wie wenn es da wäre. Diese Gemeinde wird 500 Leute haben. Diese Gemeinde wird ein eigenes Gebäude besitzen. Diese Gemeinde wird die ganze Region und das ganze Land beeinflussen. Diese Gemeinde wird ein Leuchtturm sein in dieser ganzen Region, in diesem ganzen Land. Diese Gemeinde, Halleluja, ist vom Herrn gesetzt, diese Dinge zu sein und eine reiche Gemeinde zu sein. Wir werden Millionäre sein als Gemeinde. Halleluja! Ich rufe das Nichtseinende, als wäre es da. Was sagt mein Verstand währenddessen? Mein Verstand sagt, okay, gibt's hier irgendwo ein Loch, wo wir versinken können, damit wir uns nicht schämen müssen. Weißt du, dein Verstand kennt eine Disziplin besonders gut, nämlich das Fremdschämen. Also dein Verstand ist ein Meister im Fremdschämen. Und wenn du zu sehr auf deinen Verstand hörst, dann musst du aufpassen, dass du als Person nicht auch anfängst, dich zu schämen für das, was eigentlich richtig ist. Und weißt du, ich habe mich ertappt manchmal dabei, wie ich mich schämte, wenn Männer oder Frauen Gottes hinstanden und Dinge sagten, die im Sichtbaren sowas von nicht real waren. Aber sie haben nichts anderes getan, als das Nichtseinende zu rufen, als wäre es da. Gott nannte Abraham einen Vater vieler Nationen, als er noch nicht einmal einen einzigen leiblichen Sohn hat. Wie kann Gott so etwas tun? Ja, er ist Gott. Gott kann so etwas. Denn weißt du, Gott ruft eben nicht, Gott ruft zwar das Nichtseinende, als wäre es da, aber er sieht es ja schon. Und was hindert dich daran, es schon zu sehen? Bist du nicht im Ebenbild Gottes geschaffen und kannst ins Unsichtbare hineinsehen? Hast du nicht dieselben Fähigkeiten und Kapazitäten wie Gott, weil du nach seinem Bild geschaffen bist? Nun, wenn Gott sagt, dass wir im Unsichtbaren wandeln sollen, dass wir nicht im Schauen, sondern im Glauben wandeln sollen, all diese Dinge. Wir tun nichts anderes als das, was er selbst getan hat. Also können wir auch so sehen, wie ihr seht. Und das ist, wie gesagt, das ist ein vortrefflicher Weg, wie du deinen Verstand ausboten kannst. Dinge zu rufen, als wären sie da, die du noch nicht siehst. Und das erstreckt sich auf alle möglichen Felder. Da habe ich auch was Schönes erlebt mit dem Herrn, Halleluja. Und zwar ist das Folgendes, kurz vor Weihnachten bekomme ich ein E-Mail von Sabine Schäufel vom Shalom Verlag, wo wir gerade die Bücher hier verteilt haben. Und sie fragt mich an, obwohl ich eigentlich schon länger jetzt nichts mehr für sie übersetzt habe, sie fragt mich an, ob ich nicht Interesse hätte, ein bestimmtes Minibuch zu übersetzen von Charles Capps mit dem Titel Calling Things That Are Not. Also mit anderen Worten, Dinge rufen, die nicht sind, als wären sie da. Und ich dachte, Minibücher. Erstens, ich bin überhaupt kein Fan von Minibüchern. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil für mich das Minibuch ist so, warum liest du nicht ein richtiges Buch? Ja? Aber ich verstehe natürlich, Minibücher haben ihre Berechtigung, deswegen haben wir auch Minibücher am Büchertisch und all das. Aber ich fühlte mich eine Stufe über Minibüchern, versteht ihr? Und so dachte ich, mal sehen. Aber im selben Moment wusste ich auch, der Titel sprach zu mir. Calling things that are not as though they were. Das sprach zu mir. Ich wusste, der Herr will mir etwas sagen. Und so schrieb ich zurück und sagte ihr, schick mir doch das Buch. Und noch vor Weihnachten hatten wir es im Briefkasten und ich habe es jetzt über die Feiertage fast gelesen. Es war erstaunlich, wie lange man an einem Minibuch lesen kann. Wenn man zwischendurch Weihnachtskekse essen muss. Und Stollen und Winnetou 3 und schauen will und oder ähnliches, ja. Wie selten man dann zu einem Minibuch kommt. Aber ich habe es fast durch. Und preis dem Herrn, ich werde es übersetzen. Weil das ist eine Botschaft vom Herrn an uns. An uns alle, nicht nur an mich, sondern an uns. An uns als Gemeinde, wir müssen es lernen, zu rufen, was nicht ist, als wäre es da. Weil wir damit unseren Verstand außer Kraft setzen. Halleluja. Jesaja 55, 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und wenn du so gut gelehrt bist wie ich, dann weißt du, dass wir lehren und wir glauben, das bedeutet nicht, dass du Gottes Gedanken nicht verstehen kannst, sondern begib dich auf die Ebene, wo Gottes Gedanken sind, und dann kannst du Gottes Gedanken sehr wohl verstehen. Und wir haben scheinbar ein Schnippchen geschlagen, dem, was hier steht. Aber wir sind wieder einen Schritt zu weit oder in die falsche Richtung gegangen, wenn wir es dabei belassen. Denn die Botschaft ist nicht, versuche so zu denken, wie der Herr denkt, sondern die Botschaft ist eigentlich die, es wird immer so sein, dass die Gedanken des Herrn höher sind als du, deswegen als deine. Deswegen sollst du dich ja nicht auf deinen Verstand verlassen, sondern auf den Herrn vertrauen von ganzem Herzen. Er weiß es besser als du und er wird es immer besser wissen als du. Und deswegen wird es immer einen Bereich geben, mit dem wir zu tun haben, wo wir nicht wissen und er weiß. Können wir das festhalten fürs Protokoll? Ja. Und dann wiederum weißt du, okay, dann muss ich auf einer anderen Ebene operieren. 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in einer Zungensprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Er redet Geheimnisse, nämlich die Geheimnisse der Gedanken Gottes, die über unseren Gedanken sind. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir das tun, wenn wir das beherzigen, wenn wir in diese Richtung gehen, wenn wir Sprüche 3, 5 und 6 in dieser Weise umsetzen, dann tun wir damit das, was in 2. Timotheus 2, Vers 20 und 21 steht. Und damit ende ich heute Abend. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Bitte beachte, es ist in deiner Hand, ob du ein Gefäß zur Ehre bist oder ein Gefäß zur Unehre. Wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Halleluja! Glory to God! Amen! Amen! Preist dem Herrn!